Ein Kollege hat am Ende der vergangenen Stunde nicht zu Unrecht bemerkt, dass diese ganze Stunde ohne eine Erwähnung des Problems Wahrheit abgelaufen ist. Das ist korrekt, wird sich jetzt ändern. Die Berechtigung dafür kann ich jetzt nicht nochmal, will ich auch eigentlich jetzt nicht nochmal nachtragen. Es schien mir, dass sowohl angesichts der gesellschaftspolitisch-hochschulpolitischen Situation als auch hinsichtlich der technischen Möglichkeiten, mit denen wir im Moment operieren und drittens im Hinblick auf die Interferenz dieser beiden Dinge eine Stunde nicht fehlangelegt ist, sagen wir mal, die sich damit einleitend und extra beschäftigt. Die Technik, mit der wir hier arbeiten, hat bestimmte Vorteile auch für Sie, wie man statistisch nachweisen kann. Es ist die erste Stunde, zumindest der erste Teil der ersten Stunde, ich glaube, ist 116 Mal abgerufen worden in der philosophischen Audiothek. Das wird nicht von Ihnen hauptsächlich gewesen sein, aber es zeigt doch, dass für diese Technik und für diese Übermittlungsform einiges Interesse ist, wobei man die 116 runterrechnen muss. Es gibt mit den neuen Übertragungsmechanismen Klienten, die die fünf Verbindungen gleichzeitig aufbauen. Aber 50, 60 Downloads werden das schon gewesen sein, ist für eine Woche nicht so schlecht. Wenn Sie selber das haben wollen, eine direkte Zugangsweise ist audiothekphilo.at und zweitens habe ich auch einen Link angelegt in dem Wiki-Web zum Tonarchiv, das Sie hier sehen. Nochmal zum Wiki-Web, da werde ich mich aber auch nicht lange aufhalten. Das ist noch nicht genutzt worden, zum Teil natürlich auch, weil wir noch nicht in der Sache drinnen sind, weil das noch Themen sind, die Sie vielleicht eher abwartend sein lassen, wenn Sie sich hier anmelden. Hier können Sie sich anmelden. Die Adresse ist timaios.philo.at wiki, W-I-K-I. Wenn Sie dorthin kommen, zur Hauptseite des Wikis, Sie können sich hier anmelden, müssen nur Ihre E-Mail reintun und können dann nicht nur lesen, sondern auch mitschreiben und mitdiskutieren. Das Tonarchiv, den Link finden Sie hier. Das einige Sachen vom letzten Mal, die ich besprochen habe, finden Sie unter Politik Technisches. Wovon ich heute ausgehen werde, das findet sich unter Annäherungen. Wenn Sie darüber diskutieren wollen, wie gesagt, ich habe das letzte Mal gesagt, wenn Sie besonders ungeniert sind und mit mir mitmischen und mitschreiben wollen, dann können Sie auf diese Seite direkt schreiben. Eine vielleicht ein bisschen zurückgenommene, vorsichtigere Art und Weise ist, Sie gehen runter in diese Seite, die ganze Seite runter und dann zur Diskussion. Und hier können Sie unter Seite bearbeiten die Seite Diskussion sich ansehen und ansehen, was die anderen Leute gemacht haben. Und Sie können zurück zum Artikel unter Artikel. Wenn Sie zwei Tage lang da nicht hingesehen haben und sehen wollen, was es in den letzten Stunden, Tagen gegeben hat, klicken Sie auf letzte Änderungen. Die letzten Änderungen sind sozusagen das Logbuch dafür, was hier im Wiki Neues an Inhalt und Beiträgen aufzufinden ist. Sie sehen zum Beispiel, dass ich offensichtlich gestern Abend noch tätig war und eine zweite Seite zu Frege begonnen habe, hier einzurichten. Ob wir heute noch zu Frege kommen, ist die Frage. Ich möchte also heute mit dem Thema Wahrheit geradewegs beginnen. Das ist auch alles andere als selbstverständlich. Wie geht man das an? So wie ich es anfange hier, ist es nochmal so ein Orientierungsbereich. Ich beginne nicht mit einer speziellen Theorie, von Wahrheit. Ich beginne nicht mit der Exegese von etwas, was jemand zur Wahrheit gesagt hat. Dass man das auch so tun könnte, ist nicht zu leugnen und tritt natürlich im Rahmen dieser Vorlesung auf. Noch eine Geschichte, vorher ist mir gefragt worden, Prüfungen am Ende schriftlich im ersten Durchgang, eine schriftliche Prüfung. Wer möchte nach den Sommerferien, kann auch eine mündliche Prüfung haben. Das kann man sich allenfalls dann ausmachen. Aber sozusagen der Standard ist am Ende eine schriftliche Prüfung. Ich war dabei zu sagen, das Problem Wahrheit ist, wenn man es in der philosophischen Literatur ansieht, selber sehr unterschiedlich gelagert und wird sehr unterschiedlich bearbeitet. In der Tradition, in der ich selber ausgebildet worden bin und die man die Continental Philosophy Tradition nennt, also klassische europäische Tradition, die damit beginnt, dass die Griechen geniale Leute waren, die die Philosophie erstmals in die Welt gesetzt haben, erfunden haben, gibt es eine solche Linie von Aristoteles, Thomas Aquin, Hegel, Husserl, Heidegger und Titel wie die Wahrheit des Seins, Wahrheit und Unverborgenheit, Wahrheit und Offenbarkeit, Aletheia ist der griechische Name für Wahrheit und Heidegger hat viel damit operiert, dass er diesen griechischen Namen umgemodelt hat, um bestimmte Thesen über Wahrheit zu vertreten. Das ist eine Tradition, die ich würde mal sagen, auch an dem Institut massiv vorzufinden ist. Vor allem ist sie nicht nur in der europäischen Tradition im sozusagen konventionell konservativen Sinn zu finden, sondern über die Schiene Heidegger-Dekonstruktion, Heidegger-Derrida und auch Heidegger-Foucault, Nietzsche. An der Stelle ein wichtiger Punkt, Nietzsche, Heidegger, Foucault, über diese Schiene geht es auch voll in die Postmoderne hinein. Also die Frage, wie man im Auge hat, die ganze europäische Kulturgeschichte als eine Geschichte eines Denkweges, einer Seinsgeschichte, die zusammenhängt mit einer Wahrheitsgeschichte, ist nicht nur dort, es geht nicht dort zu Ende, wo es bei Heidegger solche allgemeine ontologisch-metaphysischen Statements gibt, sondern geht auch noch weiter in die Kritik dieser europäischen Traditionsgeschichte und ist an vielen Stellen hochaktuell im Zusammenhang mit Themen, die in der Genderfrage, in der Kolonialismus-Frage, in der Philosophie von Diskriminierung und solchen Sachen diskutiert wird. Das ist eine Bewegung, eine Richtung, mit der ich nicht beginnen will. Deswegen habe ich es Ihnen also gleich gesagt, so fange ich nicht an. Ich komme dazu, meine eigene Vorliebe kann man nicht gut sagen, das ist eine Frage auch der eigenen Geschichte, ist die, dass ich von diesen Dingen begonnen habe, aber dann zunächst mal übergestiegen bin und einen anderen Weg genommen habe. Und das ist die zweite wichtige Tradition, die an der Stelle zu nennen ist, die analytische Tradition, sprachanalytische Tradition, die beginnt mit einem umwerfend eigenständigen und genialen Mathematiker, nämlich Gottlob Frege, der Überlegungen zur Wahrheit angestellt hat, die sich gegen alles das stellen, was die eben erstgenannte Tradition bedeutet, der im Ende des 19. Jahrhunderts an dieser Stelle, man kann schon sagen, ein rettungsloser Freak gewesen ist. Also die Prädilektion für Außenseiterfiguren ist etwas sehr was Relatives. Es gibt oft eine instinktive Vorliebe für Außenseiterfiguren. Das würde ich für mich auch sozusagen in Rechnung stellen wollen. Die Besonderheit ist nur, dass diese, man kann sie nicht gut aussuchen. Wenn man schon für Außenseiterfiguren eine Vorliebe hat, kann man sich nicht immer gut aussuchen, welche Außenseiter das sind und was diese Außenseiter machen. Frege ist ein völliger Außenseiter gewesen im Philosophiebetrieb und insbesondere im Zusammenhang mit der Wahrheit. Ich werde Ihnen das relativ bald ein wenig zu explizieren versuchen. Er hat aber eine Wirkung entfaltet, die phänomenal ist, die sozusagen, ich würde mal sagen, epochal in einem Sinn ist, an die er nie gedacht hätte. Er hat eine Betrachtungsweise des Wahrheitsproblems initiiert, die eine entscheidende zusätzliche philosophische Dimension erschlossen hat, die ganze Rolle der Sprachphilosophie im 20. und 21. Jahrhundert und speziell also die analytische Sprachphilosophie geht auf die Frege'sche Logik zurück. Das werde ich ein bisschen beschreiben zum Beginn. Und da, es wird da so ein Triumvirat geben von Leuten, mit denen ich beginne. Das eine ist Frege, das zweite ist der frühe Wittgenstein im Traktatus und das dritte ist Tarski. Alfred Tarski, der in einem gewissen Sinn in der sprachanalytischen Philosophie die Diskussion der Wahrheitsfrage zu einer Standardfassung gebracht hat, an der niemand herumkommt. Dem muss man sich auf jeden Fall beschäftigen, wenn man in dieser Tradition Philosophie betreibt. Sie werden feststellen, das ist dann das Nächste, dass an diesem Eckpunkt Tarski durchaus auch klassische Philosophen, also klassisch orientierte, im Sinn der europäischen Tradition orientierte Philosophen und Philosophinnen sich abarbeiten. Allerdings wird es an dieser Stelle schwierig, aber auch interessant. Es ist sehr unterschiedliches Themenmaterial und Sprachmaterial, das da aufeinander trifft. Ein großes Befremden ist hin und wieder festzustellen, ein nicht wirklich wissen, was das miteinander zu tun hat. Ich glaube, das kann man gut verstehen, wenn man sich es genauer anschaut, und ich werde Ihnen das auch explizieren. Also der nächste Schritt wird der sein, dass ich Ihnen nach dem Triumvirat Frege, Wittgenstein, Tarski mal ein paar Positionen anspreche, die aus der analytischen Tradition kommend einen bisschen umfassenderen, europäischeren, wenn man so will, Wahrheitsbegriff haben und sich mal anzusehen, wie das sich miteinander verträgt. Und dann wird es, dann wird also auf die Art und Weise mal das Feld vorbereitet sein. Dann werde ich einen zweiten Schritt haben und Schritt machen, wo ich auf die europäische Tradition ein bisschen näher eingehe. Ich habe die Namen schon genannt, also ich werde ein bisschen was über Hegel sagen, Hegel und dann Heidegger hauptsächlich. Das wird aber nicht besonders langwierig, denke ich, sein. Also damit sich zu beschäftigen, wäre eine ganz eigene Geschichte. Ich will es Ihnen darstellen. Hegel, Nietzsche, muss man natürlich sagen, Hegel, Nietzsche, Heidegger, werden es Ihnen darstellen, damit wir wissen, worüber wir sprechen, aber wer da nicht vergleichsweise in die Tiefe gehen und nicht so viel Hintergrund dazu haben. Und dann gibt es einen Philosophen, der sozusagen mein eigener persönlicher Held in der hier angesprochenen Konstellation ist, den ich referieren werde und den ich versuchen werde, stark zu machen. Das ist Ernst Tugendhat. Sie haben hier unten schon einiges von der Literatur. Das können Sie natürlich auch gerne ergänzen, vielleicht auch in den einzelnen Subkapiteln. Also gerade Literatur, wichtige Literatur, ist etwas, was man da teilen kann auf die Art und Weise. Sie sehen auch, ich habe mir den kleinen Punkt gestattet, Ihnen die Wikipedia, von der das letzte Mal die Rede war, in der es sowohl einen deutschen Wahrheitsartikel gibt, als auch einen englischen Wahrheitsartikel herunter zu schreiben. Den Tarski-Text gibt es voll am Internet. So viel zur Frage, können wir können wir uns, sollen wir uns digitale Ressourcen an dieser Stelle leisten, wenn sie sich anstellen, um irgendwo zu kopieren den entsprechenden Tasketext, dann ist es offensichtlich mehr Mühe, als ihn hier im Internet zu lesen. Die beiden Tugendhat Publikationen, die ich hier habe, gibt es in dieser Weise noch nicht. Das eine, was ich Ihnen ans Herz lege, wenn Sie ein elementares und trotzdem philosophisch gehaltvolles Büchlein haben wollen, in dem auch die Frage der Wahrheit diskutiert wird, und zwar genau im Hinblick auf beide Traditionsstränge, ist dieses kleine Reklam-Universalbibliothek-Buch Logisch-Semantische Propedeutik von Ernst Tugendhat und Ursula Wolf. Da ist Wahrheit nur sind nur ein, zwei Kapitel, die da drinnen sind, aber es ist für mich ein exemplarischer Ort, wo Einfachheit und Klarheit der Exposition mit einer Tiefe der sachgemäßen Darstellung zusammengehen. Also wenn es irgendwo die Koinzidenz von Lehre und Forschung gibt, um noch einmal die politischen Perspektiven aufzurufen, wo jemand ein Lehrbuch schreibt, das gleichzeitig ein Forschungsresultat mitteilt, dann ist es dieses kleine Tugendhat-Wolf-Buch über Wahrheit. Und die andere Geschichte, für die das im Prinzip auch gilt, die aber bedeutend dicker und voluminöser ist, sind diese Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Tugendhat, um das rein terminologisch Ihnen noch kurz zu sagen, hat eine Habilitation geschrieben über den Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, kommt aus der europäischen Tradition, hat dann einen unter anderem, ich zitiere jetzt nur ein paar Sachen, hat unter anderem einen Literaturbericht geschrieben über die taskische Wahrheitsdefinition. In diesem Literaturbericht, der findet sich übrigens in einem anderen STW-Band, das sind, glaube ich, gesammelte Aufsätze, ich schreibe den dann nochmal rein, wie der heißt. In diesem Literaturbericht, der sehr relativ früh ist, aus den 60er Jahren, glaube ich, da findet sich genau dieses Befremden und dieses Aneinander ein wenig vorbeireden, nicht wirklich wissen, was die andere Seite macht, von dem ich gesprochen habe. Also er hat genügend Interesse und Respekt, sich mal anzusehen, was der Taske da getan hat. Aber man merkt so deutlich, eigentlich weiß er nicht, was es soll. Und er ist sozusagen auch explizit genug, dass das deutlich wird, und hat sich, Tugendhat aber, hat sich das nochmal überlegt, hat das revidiert, hat sowohl in den Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie als auch eben in diesem kleinen Reklambuch dann noch einen weiteren Schritt gemacht zur philosophischen Semantik, wo er das aufgreift. Das ist also einer meiner persönlichen Highlights, und dann gibt es ein zweites persönliches Highlight, mit dem werde ich vermutlich enden am Ende dieses Semesters, und das ist Donald Davidson. Donald Davidson, von dem ich Ihnen hier nur einen zentralen Artikel zitiert habe, da kommen auch noch viel mehr, das ist The Structure and Content of Truth, eine Zusammenfassung von jahrzehntelangen Überlegungen von ihm. Donald Davidson hat etwas getan, was ebenfalls an der Tarski-Konvention ansetzt, was also die zentrale Rolle dieses, nicht einer Wahrheitskonvention meine ich, Wahrheitskonvention à la Tarski, also an dem Tarski Entwurf ansetzt, was die zentrale Rolle von Tarski noch einmal deutlich macht und diesen Tarski-Ansatz im Zusammenhang mit Wahrheit auf eine ungemein fruchtbare Art und Weise, wie mir scheint, einsetzt in ein Philosophiefeld, das man sozusagen bezeichnen kann als geprägt von Quine und dem späten Wittgenstein. Nur damit Sie ein paar Schlagworte haben, wo Sie dann Sachen einordnen können. Also das wird am Ende der Veranstaltung stehen. So viel zum Plan. Es ist mir schon klar, dass das jetzt möglicherweise für Sie lauter fremde Dörfer sind, aber Wie sagt man das, am Beginn eines Films ist ja auch so, Sie sehen einmal eine Figur und wissen nicht, was in dem Film noch weiter mit der Figur passieren wird. Sie müssen als erstes einmal überhaupt die Wahrnehmung schärfen, dass Sie diese Person immer wieder erkennen, wenn sie dann reinkommt. Und manchmal ist das leichter, manchmal ist das weniger leicht. Das war quasi ein allererstes Auftreten dieser Personen. Der Punkt meines jetzigen Annäherungsversuches ist, dass ich nicht direkt einsteigen will in, ich sage Ihnen jetzt, was Frege zur Wahrheit sagt. Das kommt im nächsten Schritt. Das werden dann auch einfach exegetische Überlegungen sein. Ich denke, Wahrheit als Thema ist sozusagen umfassend und brennend genug, dass man eine kurze Pause einschalten sollte und das nicht sofort diskutieren als und was sagt Frege zur Wahrheit und was sagt Wittgenstein zur Wahrheit. Das ist ein beliebtes Spiel der Philosophen es ist, und Philosophinnen. Es ist so ungemein entlastend, nicht? Und darum auch natürlich nachvollziehbar. Wenn ich sage Wahrheit bei Wittgenstein, dann spare ich mir die Bewegung, mal selber dahinter zu stehen, was zur Wahrheit zu sagen ist, sondern kann sagen, ich berichte euch jetzt, was der Wittgenstein gesagt hat. Nicht nur ist es nicht einmal so wichtig, dass es eine Faulheit ist oder etwas, was sozusagen ablenkt von der wirklichen Sache. Es ist ja auch nützlich. Es ist ja was immer. Es ist ja so, dass wenn ich Ihnen jetzt was über Wahrheit sage, muss man ja deutlich sehen, dass ich lang nicht so interessant und wichtig bin wie Frege oder sonst jemand. Also was haben Sie davon, wenn ich Ihnen was über meine Auffassung zur Wahrheit sage? Da ist es immer noch besser. Ich sage Ihnen etwas darüber, was Frege dazu gesagt hat oder Wittgenstein dazu gesagt hat. Damit können Sie dann auch was machen. Sie können dort nachlesen, Sie können das zitieren, Sie können meinen Beitrag als eine Hilfe zum Umgang mit diesen Leuten nehmen. Und von daher ist ein weiterer Grund dafür, dass ein bisschen angezeigt ist in dieser, sagen wir mal, Philosophie als Servicefunktion, als die Servicefunktion der Vermittlung des besseren Verständnisses dessen, was jemand schon geschrieben hat, aufzufassen. Das werde ich auch an vielen Stellen tun. Und am Anfang tue ich es deswegen nicht, weil ich das zumindest mal beleuchten möchte, dass es den Bereich gibt, die Vorhalle sozusagen, wo man sich in dem Zustand noch befindet, dass man in der Buchhandlung vor den Büchern steht und der W, sagen wir mal, wenn das nicht Autorenordnung ist, sondern Sachordnung, und da steht dann Wahrheit und da haben Sie 5 Bücher oder 8 Bücher über Wahrheit und Sie müssen sich klar werden, welche Kriterien wenden Sie an, dafür welches Buch Sie rausnehmen, Sie kaufen oder als erstes lesen, und da gibt es Kriterien und diese Kriterien sind nicht nichts, sagen wir mal so. Selbst wenn es so ist, dass die wirkliche Arbeit dann darin besteht, dass Sie das Buch kaufen und durchackern, sagen wir es mal so, ist es auch schon eine Arbeit, die sich lohnt, sich vorher zu fragen, welches Buch nehmen wir denn da überhaupt? Und übertragen zu meiner Fragestellung heißt das jetzt, wie beginnt man denn, wie motiviert man denn die Fragen über Wahrheit? Was ist denn der Rahmen, innerhalb dessen diese Bücher auszusuchen sind? Dazu eben ein paar Bemerkungen. Das erste ist also sozusagen als Aufreißer. Das ist auch tatsächlich, ich habe es da hingeschrieben, weil ich es auch eben politisch-technisch für wichtig finde. Diese ersten 3-4 Sätze, die habe ich verwendet in der Presseaussendung. Es gab eine Presseaussendung über diese Vorlesung, weil ich darauf aufmerksam machen wollte, dass die gestreamt wird und dass die zur Verfügung ist. Und was braucht man in einer Presseaussendung? Da braucht man einen sogenannten Aufhänger. Und diesen Aufhänger habe ich gewählt. Besaß der Irak vor der Invasion 2003 Massenvernichtungswaffen? Was geschah bei den Weihnachtsferien in St. Pölten? War die Siegerin gedopt? Diese Fragen, das sind Fragen auf wahr und falsch. Sie stellen Ansprüche und provozieren Widerspruch. Sie werfen das Problem der Wahrheit auf. Das mal zur Erinnerung daran, dass es Gründe gibt. Vermutlich ist das auch etwas, warum viele von Ihnen hier sitzen, weil Sie im Laufe Ihrer Erfahrungen draufgekommen sind, dass man hier mit Behauptungen konfrontiert ist, die was mit dem Leben zu tun haben, die etwas zu tun haben damit, wie man sich in der Welt orientiert und die nicht etwas, die nicht von der Art sind, dass man sagen kann, dass man so etwas sagen kann wie es gibt eine neue Mode, also dass man sich nicht zum Beispiel nach der Mode richtet, dass man nicht sagt, was gehört sich da, dass man nicht sagt, mei, das finde ich toll oder das ist schön, sondern dass es Konfliktpunkte im Umgang von Menschen, gesellschaftlichen Umgang von Menschen miteinander gibt, in denen eine Frage formuliert wird von der Art, ich möchte gerne wissen, ob das stimmt, was die sagt. Ich möchte das herausfinden und es ist wichtig, dass hier herausgefunden wird, so oder so Wahres. Die zweite Zitatangabe, die ich hier gegeben habe, das ist ein relativ neues Buch von Bernard Williams, Truth and Truthfulness, verdeutlicht das noch ein bisschen und finde ich, beschreibt sehr gut, in welches Dilemma wir uns mit diesem Typus von Fragen hineingestellt sehen. Also gerade wenn man sowas mit den Weihnachtsfeiern in St. Pölten nimmt, um es mal dabei zu lassen, gibt es die sonderbare Spange, diese sonderbare Zweiersituation, dass die Art und Weise, wie man mit solchen Behauptungen umgeht, gekennzeichnet ist durch ein gesteigertes Interesse an Wahrhaftigkeit, Truthfulness, sagt er da, an intellektueller Redlichkeit oder sowas ähnliches. Es ist so Glaubhaftigkeit, würde man sagen. Wir wollen wissen, ob das glaubhaft ist. Wir wollen wissen, ob wir der Person, die an dieser Stelle etwas sagt, glauben können oder ob das unverlässlich, lügnerisch, unauthentisch oder was immer ist. Wir haben Bereitschaft, an dieser Stelle sehr genau zu fragen, unter welchen Umständen ist sowas glaubwürdig. Also da legen wir sehr hohen Wert darauf und gleichzeitig in etwa wie sozusagen kommunizierende Gefäße ist unser Vertrauen darauf, dass wir wissen, was passiert. Unser Vertrauen darauf, dass es da etwas gibt, einen wahren Sachverhalt, dass man sagen kann, so war das eben, stark reduziert. Also wir legen höchsten Wert auf Glaubhaftigkeit und haben einen hohen Grad von Skepsis gegenüber traditionellen Wahrheitsansprüchen. Also two ideas are very prominent. On the one hand, an intense commitment to truthfulness. Together with this demand for truthfulness, however, there is an equally pervasive suspicion about truth itself, whether there is such a thing, if there is, whether it can be more than relative or subjective or something of that kind, whether we should bother about it in carrying on our activities or in giving an account of them. Und Sie können leicht sehen, dass, wenn man diese Spannung akzeptiert, man in Richtung eines Widerspruches navigiert, weil was soll das für einen Sinn machen, Glaubhaftigkeit zu fordern und einzuklagen, wenn man nicht glaubt, dass hinter der Glaubhaftigkeit was steht, was man dann glauben kann. Und wenn man eine klassische Beschreibung dessen, was Wissen ist, annimmt, indem man sagt, Wissen ist justified true belief, also gerechtfertigter wahrer Glaube, dann wird deutlich, dass wir uns hier in einer begrifflichen Situation befinden, die wir uns einmal ein bisschen genauer ansehen müssen. Und das sind die Themen, an denen ich jetzt noch ein bisschen basteln werde. Ich werde dazu aber einen Einstieg wählen, der nicht in der zunächst einmal nicht zumindest, in diesen beiden schönen Traditionen der europäischen kontinentalen Tradition oder der analytischen Tradition ist, sondern nochmal was anderes, aktuelleres, etwas, was herausgegriffen ist aus dem gegenwärtigen Diskurs über Wissenschaft, weil ja mehrere Gründe. Erstens mal, weil ich sozusagen mal noch anknüpfen möchte an einer Stelle, wo die Wahrheitsfrage auftritt, die nicht von vornherein in der Philosophie schon verortet ist, die Sie also nicht in den Philosophieregalen finden, wenn Sie nachschauen. Der zweite Grund ist aber der, dass man zeigen wird, dass ich Ihnen versuchen werde zu zeigen, dass das, wo diese Wahrheitsfrage extern zur Philosophie auftritt, eine sehr interessante Beziehung, Abhängigkeit von den Themen, die da auftreten, zu Themen der Philosophie zu sehen ist. Also eine Philosophie, die drunter liegt, die impliziert ist in Behandlungsweisen von Wahrheit außerhalb der Philosophie. Der Zweck, Ihnen das zu zeigen, besteht darin, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns, wenn wir auch in der Philosophie die Wahrheitsfrage diskutieren, nicht interdisziplinär alleine sozusagen verankert sind, sondern dass wir immer auch mit operieren müssen mit dem Verhältnis, das die Philosophie zu den Wissenschaften hat. Das werden wir beim Frege, um das kurz vorher zu sagen, wir werden beim Frege sehen, bei dem ersten Text, den ich Ihnen vorstelle, werden wir sehen, dass die Konstellation, in der der Frege anfängt, über Wahrheit zu schreiben, die ist, zu sagen, die Wissenschaften suchen nach der Wahrheit, die Philosophie sucht nach den Gesetzen der Wahrheit. Die Philosophie ist insofern, also die Logik in diesem Fall, ist insofern eine Wissenschaft, die sich beschäftigt mit den Gesetzlichkeiten, denen alle anderen Wissenschaften unterliegen. Die suchen nämlich einfach nur nach Wahrheiten auf ihre Art und Weise. Was die Philosophen und im Speziellen die Logikerinnen tun, ist, sie geben ihnen die Regeln an, wie diese anderen suchen können. Das ist ein Motiv, das absolut konstitutiv für, ich sage mal, 85% der philosophischen Äußerungen im Zusammenhang mit Wahrheit ist. Diese Positionierung der Philosophie als eine besondere Disziplin, die sich mit den Bedingungen von wahren Aussagen, insbesondere der Wissenschaft, beschäftigt. Und das erzeugt natürlich einen ziemlichen Graben zwischen dem, was die einzelnen Wissenschaften machen und was die Philosophie beizutragen hat. Darum ist Wahrheit eines der Themen, wo die Frage, was machen wir in der Philosophie, was zeichnet das aus, was wir in der Philosophie machen, auf eine ganz besonders dringliche Art und Weise mit reingeht in die Themenstellung und das im Auge zu haben, ist von Anfang an, denke ich, ganz nutzbringend. Und deswegen fange ich mit meiner Explikation des Wahrheitsthemas an mit der Neurobiologie. Mit Äußerungen der Neurobiologie. Sie haben das vielleicht sich schon angeschaut, was ich Ihnen hier als einen Link gegeben habe. Das war meine zweite Aktion zur Vorbereitung dieser Vorlesung. Ich habe in science.orf.at einen Artikel geschrieben, eine Stellungnahme, in der ich versucht habe, es gibt eine zunehmend aktuelle Debatte über die Rolle der Neurobiologie, der Neurophysiologie, der Hirnforschung insgesamt im Rahmen der Wissenschaften. Und die lässt die Philosophie nicht ungeschoren und nicht ungerührt. Und das ist etwas, wozu man als Philosophin sowieso Stellung nehmen müsste. Und ich habe die Gelegenheit wahrgenommen, das mal kurz so zu versuchen, dass ich mit allem gebotenen Respekt die Fragestellung versuchte, wie sich das in der Philosophie darstellt. Und ich denke, dass wenn man das richtig sieht, gibt es von daher einen schönen Einstieg in die Wahrheitsfrage. Noch einmal kurz zurück, es hat mir Recht gegeben, mir hat sozusagen die Entwicklung, allerdings ist nur die Entwicklung in der letzten Woche, hat mir Recht gegeben. Kurz nachdem ich das geschrieben hatte, kam heraus ein Manifest 11 führender Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung in der Zeitschrift Gehirn und Geist. Unter anderem gehört zu den Elfen der Wolf Singer und der Gerhard Roth, mit denen, auf die ich da reagiere in dem Manifest. Das ist ein sehr, sehr lesenswertes Manifest, muss ich sagen. Es ist ein interessantes Beispiel davon, dass im wissenschaftlichen Bereich, also jetzt im eher naturwissenschaftlichen Bereich, durch Peer Review bestimmte Prozesse erzeugt werden, die tatsächlich zu einer inhaltlichen Verbesserung führen. Wenn man sich ansieht, was Wolfgang Singer und Gerhard Roth separat schreiben in Büchern, wenn man sich ansieht, was sie zusammen mit 11 anderen in dieser Plattform schreiben, stellt sich fest, da haben ihnen einige Leute auf die Finger geklopft und gesagt, das könnt ihr nicht sagen. Also solche Manifeste haben nicht nur Publizitätscharakter und sozusagen dienen natürlich dazu, das ist klar, wozu das dient. Das dient dazu, die Hirnforschung zu positionieren als die zukünftige eine der wesentlichen zukünftigen Leitforschungen im Zusammenhang mit Erkenntnis. Ja, das soll man sich klar machen. Und nicht nur mit Erkenntnis, sondern auch mit Wahrheit. Das ist der Grund, warum ich an dieser Stelle einsteige. Also die wollen sich dorthin positionieren, die haben etwas zu sagen, was an dieser Stelle auch eine Herausforderung an die Philosophie ist. Aber in dem Review-Prozess der 11 Leute haben sich bestimmte Behauptungen doch abgeschliffen, würde ich mal sagen, die einzelnen Leute so tun. Sie können sich das selbst ansehen, auf das gehe ich an der Stelle nicht näher ein. Worauf ich eingehe, ist dieses Zitat, mit dem man philosophisch doch einiges zu kauen hat. Und das ist das Zitat von Wolf Singer hier aus der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Das muss man auch dazu sagen. Es ist also nicht so, dass die Philosophie an der Stelle nur Berührungsängste hat. Die Deutsche Zeitschrift für Philosophie zu Beginn dieses Jahres, Sie finden sie hier in der Bibliothek, wenn ich die Nummer zurückgegeben haben werde, was sofort passieren wird nach der Vorlesung, lege ich das Ding wieder hin, gibt es eine Sondernummer Philosophie und Hirnforschung. Und in dieser Sondernummer gibt es also Beiträge von Roth und Singer. Und ich nehme die eine zugegebenermaßen besonders aussagekräftige und assertorische Äußerung von Wolf Singer. Zu fragen ist also, was es mit der Verlässlichkeit und den Begrenzungen dieses kognitiven Apparates, mit der Verlässlichkeit und den Begrenzungen dieses kognitiven Apparates bestellt ist. Vielleicht haben Sie schon so ein bisschen Erkenntnistheorie gelesen, haben schon ein bisschen sozusagen bei Kant vorbeigeschaut und erkennen diese Frage. Zu fragen ist es, wie es mit der Verlässlichkeit des menschlichen Erkenntnisapparates bestellt ist. Das klingt doch sehr nach Erkenntniskritik, ne? Das klingt doch sehr nach transzendentaler Fragestellung. Ne? Gut, dass Sie das wissen, weil dann können Sie quasi die Pointe besser verstehen, die im zweiten Satz liegt. Und diese Frage fällt in den Zuständigkeitsbereich der Neurobiologie. Das ist nun einer der Punkte, wo traditionelle erkenntnistheoretische, philosophische Anliegen statuiert werden als in einer Wissenschaft, in einer Einzelwissenschaft verhandelbar. Und wenn Sie sich anschauen, wie in, also in der Regel sind die Diskussionen, die in diesen Science ORF Foren stattfinden, ziemlich nervtötend. Aber einen, vielleicht ist er, sitzt eine oder einer, die da teilgenommen haben, sogar hier, war wirklich sehr hilfreich, nämlich indem sie darauf hingewiesen hat, dass es sich hier um ein Problem der naturalisierten Erkenntnistheorie handelt. Einen Fachausdruck, den ich mir verboten habe, da hineinzuschreiben, weil das zu sehr nach sozusagen Insider-Talk aussieht. Aber hier sind wir ja unter Insidern, hier kann ich diesen Terminus einführen. Naturalisierte Erkenntnistheorie heißt, dass genau die Frage, was sind die Bedingungen, unter denen wir verlässlich erkennen können, die gedacht ist, durchaus jetzt mal im Frege'schen Sinn, als eine Frage, was sind die Gesetze des Wahrseins, die alle anderen Wissenschaften behandeln müssen und beachten müssen. Die anderen Wissenschaften kümmern sich nicht um die Gesetze des Wahrseins, sondern die kümmern sich darum, dass sie wahre Aussagen machen. Dass dieser Qualitätssprung, der da drinnen ist, dass dieser Qualitätssprung nicht mehr akzeptiert wird. Und warum soll eigentlich die Frage, unter welchen Umständen ist Erkenntnis verlässlich, auf einer anderen Ebene diskutiert werden als alle unsere anderen Erkenntnisse? Also die Erkenntnis, die damit zu tun hat, dass unter bestimmten Einflüssen die Zellmembran diese und diese Emissionen ausstößt, diese und diese Prozesse zwischen Zellmembran und der Umgebung der Zelle stattfinden. Das sind Fragestellungen, die die Einzelwissenschaft, in dem Fall also die Zellforschung, interessieren. Warum soll nicht unter denselben Bedingungen die Frage erörtert werden, ist unsere Erkenntnis verlässlich? Also nicht nur ist es wahr, dass der Wert, der pH-Wert der Umgebung, nicht nur ist der pH-Wert der Umgebung wirklich so und so hoch, oder habe ich da einen Messfehler drinnen, würde auf derselben Ebene zu behandeln sein wie die Frage, ist meine Behauptung, dass der pH-Wert so und so ist, verlässlich? Also ich hoffe, es ist klar, was ich sage. Nicht nur Behauptungen in der Regel operieren mit einer mit einem Verständnis von Wahrheit. Du musst wissen, was Wahrheit ist, damit du weißt, was eine Behauptung ist. Aber das, was die spezielle Behauptung wahr macht, wird definiert durch das Umfeld, durch den Umkreis dieser Behauptung. Wenn ich wissen will, was es denn heißt, dass Behauptungen wahr sind, dann stelle ich zunächst mal eine andere Frage. Ich stelle eine Frage nach dem Typus dieser Art von Sprachhandlung. Wenn ich frage, unter welchen Umständen sind Behauptungen wahr, stelle ich nicht die Frage, ist jetzt der pH-Wert erhöht oder nicht erhöht, oder stelle nicht die Frage, wie kannst du das eigentlich wissen, wenn du diese und diese anderen Werte noch nicht hast, sondern ich stelle die Frage, wie kannst du wissen, dass das wahr ist? Und die naturalisierte Erkenntnis, wie kannst du wissen, dass das wahr ist, ist falsch. Wie kannst du wissen, dass das, was du sagst, nach den Bedingungen von Wahrheit einzuschätzen ist? Also wie kannst du wissen, dass das wahr ist, ist zweideutig. Nicht? Es kann sich beziehen auf den Gegenstandsbereich, über den eine Aussage getroffen wird, und es kann sich beziehen auf die Charakteristik der Aussage, die als Aussage dadurch gekennzeichnet ist, dass sie nach bestimmten Gesetzen wahr oder falsch sein kann. Die naturalisierte Erkenntnistheorie will es zusammen tun, und was das heißt, ergibt sich eben genau unter anderem dadurch, dass man sich überlegt, Was es heißt, Verlässlichkeit der Erkenntnis fällt in den Bereich der Neurobiologie und Neurophysiologie.